Ja, also die heutige Predigt wird sich mit dem Thema Taufe beschäftigen und was es im Leben eines Gläubigen bedeutet. Jesus sagt im Evangelium nach Matthäus Kapitel 10, Vers 32, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Deshalb hört man oft in bestimmten christlichen Kreisen, dass die Taufe ein Bekenntnis des Täuflings vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ist. Der Täufling bekennt vor den anwesenden Zeugen und den himmlischen Wesen auch, die wir nicht sehen, aber die auch gegenwärtig sind, dass er oder sie ein neues Leben mit Christus beginnen möchte. Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt der Taufe, aber nicht der wichtigste. Denn die Taufe veranschaulicht in erster Linie nicht, was der Täufling ausdrücken möchte, was er sich vorgenommen hat in seinem Leben mit Gott, sondern die Taufe veranschaulicht in erster Linie, was Gott getan hat, was er zu tun verspricht. Ich wiederhole es noch einmal, weil es wichtig ist. Die Wassertaufe veranschaulicht auf symbolische Weise, was Gott tut, wenn er einen Menschen rettet. Sie dient mehr unserem eigenen Glauben als der Außenwelt. Mit anderen Worten, die Taufe ist ein Unterpfand, ein Pfand, ein Beleg, eine Zusicherung, könnte man auch sagen, die Gott uns gibt, die für uns ist, dass unser Heil durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus sicher ist und dass wir nicht daran zweifeln sollten. Mit diesem Punkt werden wir uns im ersten Teil der Predigt beschäftigen. Im zweiten Teil werden wir auch sehen, dass der Täufling dieses Versprechen ebenfalls bejahen muss. In diesem Sinne ist die Taufe auch ein Bekenntnis unseres Glaubens. Und das hat heute Jonathan ganz gut ausgedrückt. Also zum ersten Teil, die Taufe als ein Unterpfand, das wir von Gott bekommen. Man spricht von Sakrament. Es ist ein Begriff, der nicht mehr sehr geläufig ist, den man nicht mehr gebraucht, aber es ist ein passender Begriff. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass die Taufe zuerst eine Verordnung Gottes ist, etwas, was Gott verordnet hat. Christus hat seine Gemeinde befohlen, das Evangelium zu verkündigen und die Menschen, die glauben, auch zu taufen. Das lesen wir ja. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ein Sakrament ist eine symbolische Handlung. Das ist ein Symbol, ein Zeichen. Es ist eine nicht so leicht zu erfassende Realität darstellt auf sichtbare oder spürbare Weise. Wir haben auch das Abendmahl übrigens als Sakrament, ja. Deshalb, wenn wir an dem Abendmahl teilnehmen, sehen wir nicht nur auf symbolische Weise, sondern schmecken sogar auch, was Gott für uns getan hat, was Jesus getan hat. Ein Sakrament hat keine magische Wirkung an sich. Es gab in der Gemeinde, in der Kirche die Auffassung, dass die Taufe retten kann. Nein, die Taufe kann nicht an sich retten. Sie wirkt nicht einfach so durch die vollzogene Handlung. unabhängig von der Einstellung dessen, der an dem und für den es getan wird. Das heißt, wenn du keinen Glauben hast, dann rettet dich die Taufe nicht. Nein, die Taufe bestätigt Gottes Versprechen, dass wir gerettet sind, weil wir an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Lass uns jetzt schauen, welche verschiedenen Dinge damit gemeint sind. Zunächst ist die Taufe ein Zeichen des neuen Bundes. Ihr wisst, es gibt zwei Bünde, das alte Bund, was mit Israel geschlossen wurde, und der neue Bund ist mit der Gemeinde geschlossen. Jesus hat diesen Bund eingeführt. Und das ist ein besonderer Bund. Das ist ein Gnadenbund. Er besteht zwischen einem allmächtigen und souveränen Gott auf der einen Seite. Und in diesem Bund macht uns Gott Versprechungen. Er knüpft diese Versprechungen aber an bestimmte Bedingungen. Der Glaube ist eine dieser Bedingungen. Und dann auf der anderen Seite gibt es auch menschliche Untertanen. Wir sind Gottes Untertanen. Wir sind nicht auf der gleichen Ebene mit Gott. Und diese Untertanen erhalten Versprechungen. Aber sie können auch nicht über die gestellten Bedingungen verhandeln. Deshalb ist der Bund, den Gott mit uns schließt, nicht so ein Vertrag zwischen Menschen, wo man auch die Freiheit zu verhandeln. Es gibt da keinen Spielraum. Gott setzt bestimmte Bedingungen und wir sollen sie akzeptieren. Deshalb ist auch dieser Bund ein Bund der Gnade genannt. Gott ist gnädig. Wir verdienen gar nichts von ihm. Im Alten Testament macht zum Beispiel Gott Versprechungen an Abraham. Er will sein Gott und der Gott seiner Kinder sein. Er will ihm das Land Kanaan geben. Er will die ganze Welt durch ihn segnen. Aber verlangt auch als Bedingung von Abraham, wandle vor mir und sei untadelig. Bleibt in diesem Bund mit mir, in diesem Vertrag. Sei untadelig, das heißt, gehorche mir. Als Zeichen dieses Bundes mit Gott bekommt Abraham ein Zeichen auch, die Beschneidung. Paulus erklärt in Römer 4, dass Abraham das Zeichen der Beschneidung als Siegel oder als Pfand, als könnte man auch ins Unterpfand sagen, der Gerechtigkeit des Glaubens empfangen hat. Eines Glaubens, den er schon in unbeschnittenem Zustand hatte. Das heißt, weil er geglaubt hat, bekommt er ein Pfand von Gott, ein Zeichen, dass er vor ihm gerecht ist. Und das ist die Beschneidung. So ist es auch mit der Taufe heute. Sie wird uns als Zeichen der Gerechtigkeit gegeben, die wir empfangen, weil wir an Christus glauben. Wir sind nicht gerecht, weil wir gute Taten tun. Gute Taten sollten wir tun. Wir haben die Verpflichtung, sie zu tun. Aber das sind nicht unsere Taten, die uns vor Gott gerecht machen, sondern der Glaube. Und wenn wir glauben, will uns Gott die Zusicherung geben, dass er uns angenommen hat. Und die Taufe ist ein Zeichen davon. In dem alten Bund wird neben dem Zeichen der Beschneidung ein weiteres Zeichen hinzugefügt, das Blut des Passafestes, des Passalammes. Wir haben auch heute das Abendmahl. Ja, Gott verspricht dann im Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 31, dass er einen neuen Bund machen will und sagt über die Empfänger dieses Bundes: Ich will mein Gesetz, ich will meine Gebote in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Die ersten Gebote wurden auf Tafeln, auf Steintafeln geschrieben. Und Gott verspricht: Ich habe euch meine Gebote gegeben, ihr habt sie nicht gehalten. Jetzt werde ich dafür sorgen, dass diese Gebote auf euer Herzen geschrieben werden. Dass ihr sie tut, von ganzem Herzen, willig. Diese blutige Zeichen des alten Bundes, die Beschneidung und das Passafest, werden im neuen Bund durch nicht blutige Zeichen ersetzt. Die Taufe und das Abendmahl. Sie kommen nicht nur Männern, sondern auch Frauen zugute. Denn Christus Jesus, in ihm ist weder Mann noch Frau, denn alle sind einer, lesen wir im Galaterbrief des Paulus, Kapitel 3, Vers 28. So eine interessante Stelle über die Taufe finden wir im Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 11 bis 13. Dort erklärt Paulus, was die Taufe bedeutet. Unabhängig von dem Kapitel 6, vielleicht lesen wir nochmal ein paar Verse dazu. Paulus spricht sehr viel über die Taufe in seinen Briefen. Und im Kolosserbrief, Kapitel 2, ab Vers 11, sagt er Folgendes. In ihm seid ihr auch beschnitten, in Jesus Christus, ja? In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Das heißt, er vergleicht das mit der Beschneidung des Alten Testaments. Aber er sagt, das ist nicht eine Beschneidung, die Menschen vollziehen, sondern eine Beschneidung, die der Heilige Geist in uns vollzieht. Und es ist nicht durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde, es ist nicht von Menschenhand geschehen, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihm aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Es ist ein bisschen kompliziert zu verstehen, was Paulus hier schreibt. Aber hier wird uns, in diesem Abschnitt, wird uns die Beziehung zwischen Zeichen und Realität erklärt. Es gibt auf Deutsch komplizierte technische Worte wie man spricht von Signifikant und Signifikat, also ein Zeichen und was es bedeutet. Und Paulus erklärt, dass die Taufe ein sichtbares und äußeres Zeichen ist. Sie bedeutet die Beschneidung des Herzens. Das heißt, was Gott in uns getan hat. Das Ablegen des sündigen Wesens. Wir waren Menschen ferne von ihm, der hat uns mit ihm versöhnt, der hat uns ein neues Herz gegeben. Er hat uns, es ist wie eine Transplantation, er hat das alte Herz rausgenommen und ein neues Herz geschenkt, in uns hineingelegt. Im Alten Bund wurde das Ablegen der Sünde, diese Transformation, diese Veränderung durch die Beschneidung der Vorhaut der Männer symbolisiert. Und Paulus erklärt hier, dass wir im Neuen Bund zu diesem Zweck ein neues Zeichen erhalten haben. Das ist auch für die Frauen eigentlich. Und die Taufe, das ist dieses neue Zeichen, soll zeigen, dass der alte Mensch, den wir waren, als wir Gott noch nicht kannten. Wir waren alte Menschen, wir hatten eine alte Identität, eine gottlose, eine atheistische Identität. Und jetzt haben wir eine neue Identität in Christus bekommen. Dass dieser alte Mensch, diese alte Identität jetzt gestorben ist, sie gilt nicht mehr. Sie ist mit Christus begraben, das ist wie eine Beerdigung. Was wir früher waren, ist beerdigt worden. Wir sind durch eine geistliche Auferstehung jetzt zu neuen Menschen geworden. Wir haben ein neues Leben angefangen, deshalb spricht man auch von neuen Geburt. Das ist eine neue Existenz, die wir angefangen haben, wenn wir an Christus glauben. Und wir sind zu neuen Menschen geworden. Wir haben einen neuen Ausweis, einen neuen Pass. Es steht drin, dass wir Bürger des Himmels sind. Wenn du an Jesus glaubst, bist du ein neuer Mensch mit einer neuen Identität. Gleichzeitig bist du noch ein vielleicht deutscher Bürger oder weiß nicht was. Aber du hast eine neue Identität in ihm. Du bist auch ein Erbe deshalb. Ein Erbe des Himmels. Das ist das eine. Die Taufe ist auch ein Symbol unserer Einswerdung mit Christus. Wenn wir an Jesus glauben, werden wir mit ihm vereinigt. Wir werden eins mit ihm. Das ist auch wichtig, dass wir das erkennen. Als Jesus sich am Jordan taufen ließ, brauchte er keine Sündenvergebung. Deshalb hat Johannes der Täufer war überrascht. Und er sagt, ja, du willst dich taufen lassen. Nicht du brauchst eine Taufe, sondern ich muss von dir getauft werden. Und Jesus hat gesagt, lass es geschehen. Lass es geschehen, das ist gerecht so. Was meinte er? Jesus zeigte dadurch, dass er sich mit uns Sündern, er, der ohne Sünde war, er wollte sich mit uns identifizieren. Er wollte mit uns eins werden. Und deshalb war Jesus ein wahrer Mensch. Es war notwendig, dass er, der Gott ist in Ewigkeit, gelobt sei er, ist Mensch geworden. Etwas, was die Menschen nicht verstehen. Es gibt viele Religionen, zum Beispiel im Islam, wird diese Menschwerdung Gottes nicht verstanden. Dann sagt er, Gott kann doch keinen menschlichen Leib annehmen. Das ist ein Geheimnis. Aber das war notwendig. Sonst hätten wir keine Möglichkeit, gerettet zu werden. Keine Möglichkeit, wenn Gott das nicht getan hätte. Und der Autor des Hebräerbriefs sagt, erklärt, denn er nimmt sich ja nicht Engel an. Er ist nicht für Engel gestorben. Die brauchen kein Heil. Sondern des Samens Abrahams, das heißt die Empfänger der Verheißung. Und diese Verheißung betrifft nicht nur die Juden, sondern erinnert euch, Gott hat gesagt, in dir will ich die ganzen Nationen auch segnen. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden. Jesus musste in jeder Hinsicht uns ähnlich werden. Er nennt uns Brüder. Er ist unser großer Bruder, der uns rettet. Der alles wieder in Ordnung macht, was wir falsch gemacht haben. Das hat Jesus getan. Sein Tod am Kreuz war das, was wir verdient hatten. Unsere Strafe, die gerechte Strafe, und Jonathan hat das sehr gut erklärt in seinem Zeugnis. Heute, wenn man darüber spricht, dann sagen die Menschen, muss es sein, müssen wir das betonen. Es ist nicht, was Jesus getan hat, ein Zeichen der Liebe, einfach so, dass er sein Leben für seine Freunde gegeben hat. Nein, das ist mehr als das. Jesus hat sein Leben gegeben, damit wir leben. Das, was wir verdient hatten, war eine Strafe, eine gerechte Strafe. Und das wird dort am Kreuz vollzogen. Aber er ist an unsere Stelle gestorben. Er hat unsere Sünden auf sich genommen. Wenn du das glaubst, dann bist du gerettet. Seine Auferstehung, die auch die Bestätigung ist, dass Gott sein Opfer angenommen hat, ist auch unsere Auferstehung. Wir sind zu einem neuen Leben auferstanden. Durch ihn haben wir das ewige Leben empfangen. Paulus schildert diese Einswerdung, diese Einsmachung, diese Vereinigung mit Christus in Römer Kapitel 6. Und ich lese nochmal, obwohl du es gelesen hast, weil ich denke, das ist sehr wichtig. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass wir alle, die in Christus Jesus hineingetauft sind, ist ja schwer zu verstehen, was er meint hier. Meint ihr alle, wir, die getauft worden sind, oder meint er das geistlich? Ja? Beides, weil Zeichen und Realität sind eng verbunden. Deshalb, ich kenne Christen, die sagen, ich glaube an Jesus, aber Taufe brauche ich nicht. Ich meine, durch die Taufe zeigst du, dass diese Realität ein Teil deines Lebens ist. Er sagt dann weiter, Paulus, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wir gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Das heißt hier nicht, dass wenn du getauft wirst und nicht glaubst, dass du trotzdem das Privileg und das Vorrecht hast, dann bei der Auferstehung der Lebenden dabei zu sein, sondern ist gemeint, dein Glaube ist hier im Mittelpunkt. Was du glaubst über ihn. Wenn du glaubst, dass Jesus für dich sein Leben gegeben hat, dass er dich gerechtfertigt hat vor dem heiligen Gott, dann wirst du auch mit ihm in der Auferstehung gleich sein. Dieser Prozess wird im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 27, mit Hilfe des Bildes eines neuen Anzugs, das wir anziehen, veranschaulicht. Paulus sagt, denn wir alle, die in Christus hineingetauft sind, wir haben Christus angezogen. Sagt, wie kann man Christus anziehen? Damit ist gemeint, wir haben seinen Mantel der Gerechtigkeit angezogen. Das heißt, vor Gott sind unsere Kleider dreckig. Und deshalb brauchen wir neue Kleidungsstücke. Und die werden uns durch Christus gegeben. Sein Mantel der Gerechtigkeit ist sauber, ist rein und weiß. Und wir haben das Privileg, wenn wir an ihm glauben, diesen Mantel der Gerechtigkeit anzuziehen, sodass Gott uns in ihm sieht, rein wie er. In Christus sind uns unsere alten, dreckigen Lumpen ausgezogen und wir sind mit dem Mantel seiner Gerechtigkeit bedeckt worden. Das ist das Zweite, was die Taufe bedeutet. Die Taufe bedeutet auch, symbolisiert auch die Abwaschung der Sünde. Wie könnte es anders sein? Wir werden durch Wasser, mittels Wasser getauft. Ich glaube, dass dieses Bild vom Wasser, mit dem der Schmutz vom Leib, vom Körper abgewaschen wird, leicht zu verstehen ist. Wenn Gott in Ezekiel im Alten Testament, Kapitel 36, den neuen Bund ankündigt, sagt er, ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen, sagt Gott. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Deshalb habe ich diesen Begriff der Herztransplantation verwendet. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, sagt Gott, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Ich werde dafür sorgen, durch dieses neue Leben, das ich euch gebe, dass ihr das tut, was ich will, was mir gefällt. Und der Autor des Hebräerbriefes lehrt auch in Kapitel 10 seines Briefes, da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Er bringt alles zusammen hier. Petrus sagt, jedoch in seinem Brief, vielleicht habt ihr gemerkt, im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, dass Petrus etwas sagt, was scheinbar dem widerspricht, was wir hier gelesen haben. Weil er sagt, die Taufe ist nicht da, um den Schmutz vom Leib abzuwaschen, sondern sie ist auch, das werden wir mal sehen, also ein Zeugnis von was wir geben auch. Ist es hier ein Widerspruch? Nein, denke ich nicht, denn Petrus will damit sagen, dass das Wasser selbst nicht dazu dient, uns immer wieder zu reinigen. Petrus denkt auch an Menschen, die der Auffassung waren, vor allem die Juden waren dieser Auffassung, dass durch irgendwelche äußerliche Handlungen, wie zum Beispiel eine Taufe oder das Reinigen, ja, dass man sich die Hände wäscht oder reinigt vor dem Essen, dass man rein wird. Er sagt, nein, nein, nein. Und Jesus hat auch gesagt, das ist nicht das, was äußerlich ist, was dich unrein macht, sondern das ist eigentlich das, was aus deinem Herzen kommt. Wir brauchen eine innere Reinigung vor Gott. Diese Reinigung hat laut Petrus bereits stattgefunden, als wir an Jesus geglaubt haben. Und diese Kraft liegt im Tod Jesu, wie der Text in der Offenbarung 1, Vers 5 betont. Wir lesen, dass Jesus uns geliebt hat, uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. So unglaublich, was wir hier lesen. Jesus hat uns von unseren Sünden gewaschen, uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Das ist das Vorrecht der Kinder Gottes. Viertens, die Taufe symbolisiert die Wiedergeburt durch den Geist Gottes. In Johannes 3, Vers 5 sagt Jesus zu Nikodemus, der in der Nacht zu ihm kam: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. In diesem Satz deutet Jesus unmissverständlich auf die Verheißung von Hesekiel 36 hin, was wir schon auf ihn gedeutet haben, und erklärt, dass ohne die Geistestaufe, die dort versprochen wird, keiner gerettet werden kann. Und in Titus Kapitel 3 spricht der Apostel Paulus von dem Bad der Wiedergeburt. Damit meint er nicht, dass das Wasser der Taufe die Wiedergeburt schenkt, sondern dass die Taufe auf die Erneuerung des Herzens durch den Heiligen Geist hinweist und die Ausgießung dieses Geistes symbolisiert. Er hat uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, also nicht aufgrund dessen, was du getan hast, das rettet dich nicht vor Gott. Du kannst ein fast perfekter Mensch sein, das wird dich nicht vor Gott rechtfertigen. Sondern Gott hat uns aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter. Und ein letztes noch symbolisiert die Taufe. Sie symbolisiert unsere Teilnahme an den Leib Christi. Was heißt das? Das heißt, dass durch den Empfang des Heiligen Geistes wir in den Leib Christi eingegliedert worden sind. Und der Leib Christi ist seine Gemeinde. Alle, die an ihn glauben, sind sein Leib. Das ist nicht kein magisches Zeug, sondern das mit dem Leib Christi ist die Gemeinde gemeint, alle, die an ihm glauben. Wir sind in diesen Leib durch den Glauben an ihm eingegliedert worden, eingepropft worden. Paulus sagt in 1. Korinther 12, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einem Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Wir wurden nicht nur mit Christus in seinem Tod eins gemacht, wir sind auch zu seinem Leib hinzugefügt worden, die Gemeinde. Und deshalb verpflichtet uns die Taufe zu einer Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich kann mich erinnern, da hat mich eine Frau angerufen und hat gesagt, ich möchte getauft werden. Taufen Sie auch Menschen, die nicht zu Ihrer Gemeinde gehören? Ich habe gesagt, ja, aber haben Sie vor, in eine Gemeinde zu gehen? Und dann hat sie gesagt, nein, aber ich möchte trotzdem getauft werden. Das ist ein falsches Verständnis. Die Taufe verpflichtet uns zu einer Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir lesen es hier. Das ist eine Eingliederung in den Leib Christi. Du kannst nicht deinen Glauben im Alleingang ausleben. Wir lesen am Ende von Apostelgeschichte Kapitel 2, dass die 3000, die damals gerettet wurden durch die Predigt von Petrus und die geglaubt haben, der Ortsgemeinde hinzugetan wurden und dass sie beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten blieben. Sie haben geglaubt, sind getauft worden und haben sich sofort der Gemeinde von Jerusalem angeschlossen. Okay, das war der erste Teil, der zweite ist ein bisschen kürzer. Es ist die Antwort des Täuflings. Ich sehe, die Zeit ist schon vorangeschritten. Ja, wir haben gesehen, dass die Wassertaufe diverse Aspekte von Gottes Werk in unserem Leben veranschaulicht. Es geht darum, dass Gott etwas getan hat und das wird durch die Taufe symbolisiert. Sie dient als Unterpfand für unseren Glauben und versichert uns, dass wir Gottes Heilzusagen vertrauen können. Gott bürgt dafür, dass er uns gerettet hat und uns auch bis zum Ziel hinführen möchte durch die Taufe. Aber die Taufe hat auch eine menschliche Dimension und sie beinhaltet Dinge, die der Täufling ausdrücken möchte. Deshalb haben wir auch ein Zeugnis, ein Bekenntnis des Glaubens bei einer Taufe. Zunächst handelt es sich um einen Gehorsamsschritt, bei dem der Getaufte einem Gebot Gottes nachkommt. Wer glaubt getauft wird, wird gerettet. Es ist auch eine Verpflichtung, nach dem Willen Gottes zu leben. Das bedeutet nicht, dass du vorher nicht nach dem Willen Gottes gelebt hast. Und das ist auch nicht als ein super weiterer Schritt. Ja? Also es ist nicht eine höhere Stufe in deinem Leben, sondern es ist ein Moment, ein Augenblick, wo du sagst, wo du betonst, ich möchte für Gott leben. Und das möchte ich deutlich und allen sagen. Bitte hilf mir Gott dazu. Betet für mich auch. Ja, der Täufling sagt auch der Gemeinde, betet für mich, dass ich das, was ich verspreche, auch halten kann. In 1. Petrus 3 erklärt Paulus, dass das Wasser der Sintflut damals in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. 1. Petrus 3, Vers 21. Dieser Vers ist nicht leicht zu interpretieren, weil die Schwierigkeit darin liegt, dass wir ein bestimmtes griechisches Wort hier schwer übersetzen können. Deshalb habt ihr schon Unterschiede in euren Übersetzungen. Also zum Beispiel, wenn ihr die Schlachterübersetzung mit der Lutherübersetzung vergleicht, seht ihr einen leichten Unterschied. Es kann mehrere Bedeutungen haben. Luther übersetzt das als, sagt seine Bitte, ein Wunsch. Also eine Bitte, ein Wunsch für ein gutes Zeugnis, damit Gott uns ein gutes Zeugnis gibt. Schlachter übersetzt das so als ein Zeugnis, etwas, was schon geschehen ist, eines guten Gewissens vor Gott. In einem Fall kann es bedeuten, dass wir doch Gott darum bitten, dass er uns hilft, so zu leben, wie wir es wünschen. In dem zweiten Fall heißt es, dass weil unser Gewissen vor Gott bereits rein ist, wir ihm in Dankbarkeit aus seinem dankbaren Herzen auch gefallen wollen. Ich würde persönlich die letzte Bedeutung vorziehen, also die wir in der Schlachter finden. Und das setzt natürlich voraus, dass der Täufling die Wirklichkeit hinter dem, was die Taufe darstellt, verstanden hat, was wir im ersten Teil dieser Predigt haben. Das möchte der Täufling auch bekennen, was in ihm geschehen ist. Und ein weiteres Element, das eine wichtige Rolle bei der Heilsgewissheit des Gläubigen spielt, ist die Auferstehung Christi. Hier sagt Petrus, es ist das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Die Auferstehung des Herrn ist die Garantie dafür, dass Gott das Opfer seines Sohnes angenommen hat. Und wenn wir den Glauben bekennen, bekennen wir vor allem, dass Christus der Garant ist für das ewige Leben und unsere eigene Auferstehung. So müssen wir auch wahrscheinlich so verstehen, was der Apostel Paulus in Römer 10 sagt, Vers 9 und bis 11, wenn er sagt, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihm glaubt, wird nicht zu Schanden werden, wird nicht enttäuscht werden. Es ist allein der Glaube, der uns rettet. Aber, wie wir hier sehen, das öffentliche Bekenntnis dieses Glaubens dient dazu, das zu bekunden, woran wir glauben und was normalerweise keiner sehen kann. Deshalb müssen wir das bekennen. Wenn du an Jesus glaubst, kannst du nicht deinen Glauben für dich halten. Geheim. Das soll raus. Sollen die Menschen erfahren. Das passt auch gut mit dem zusammen, was der Autor des Hebräerbriefes sagt, dass durch die Besprengung des Bluts Christi unsere Herzen los vom bösen Gewissen sind und wir am Leib mit reinem Wasser gewaschen sind. Dieses neue Gewissen, dieses bereinigte Gewissen muss dich dazu führen, vor allen Menschen zu bekennen, was Gott durch Christus für dich getan hat und dir ein dankbares Herz auch geben. Weil wir die Gewissheit haben, dass unsere Sünden durch das Werk Jesu Christi am Kreuz getilgt sind, können wir das durch die Taufe bezeugen. Ich fasse also zusammen, was wir heute gehört haben, gelernt haben, was die Taufe ist. Die Taufe wird uns als sichtbares Zeichen dessen gegeben, was Gott im Verborgenen in unserem Leben getan hat, uns als Unterpfand und als ein Unterpfand für das ewige Leben. Das ist ein Zeichen, das uns dient. Wenn wir an unsere Taufe denken, erinnern wir uns daran, dass Gott uns rein gewaschen hat, uns akzeptiert hat, uns den Heiligen Geist geschenkt hat, uns in sein Leib, das die Gemeinde ist, auch eingegliedert hat. Zweitens, eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass uns solche Verheißungen etwas nützen, ist der Glaube. Deshalb hilft uns die Taufe nur, wenn wir glauben, dass in keinem anderen als Jesus Christus das Heil ist, auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben ist, darin wir selig werden sollen. Amen.